Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und mit dem Autor Gregor Sander heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Gregor Sander hören Sie auch an anderer Stelle hier im Deutschlandfunk Kultur, zum Beispiel in unserem Kulturmagazin Fazit. Heute haben Sie Gregor Sander Ihren neuen Roman mitgebracht. Der heißt Troja, später Nachmittag und erzählt von Heinrich Schliemann, also dem Superstar der Archäologie, dem legendären Entdecker von Troja. Wie kam der in Ihr Leben?
Der ist ein Nachbar. Also Schliemann ist Mecklenburger wie ich und die Mecklenburger sind stolz auf den. Also mir wurde quasi schon an meiner Wiege von ihm gesungen.
Wir sprechen gleich weiter über Gregor Sanders Schliemann-Roman und über Heinrich Schliemann. Außerdem in dieser Sendung ein Roman von Gerti Tetzner, der in der DDR verboten wurde und jetzt nach 45 Jahren zum ersten Mal erscheint. Ich freue mich, wenn Sie neugierig sind, auf unser Büchermagazin. Eine Stunde voller Literatur. Seien Sie dabei. Was passiert, wenn man einem Dichter so sehr glaubt, dass man beginnt, nach seiner Welt zu graben? Das zeigt sich im Leben von Heinrich Schliemann. Er ist der Schillernde, der Weltberühmte, der sogenannte Entdecker von Troja. Und ja, dieser Schliemann, der las nicht einfach nur Homer, er las nicht einfach nur die Ilias, sondern er behandelte die wie eine Schatzkarte. Ja, irgendwo mussten doch diese mächtigen Mauern von Troja verborgen liegen. Er fand sie. Dachte er zumindest, dass er sie fand. Manches war nämlich ein bisschen komplizierter, als Schliemann selber das gern erzählt hat. Gregor Sander, genau diese Ambivalenz scheint mir, die habe ich entdeckt in Ihrem Schliemann-Roman Troja, später Nachmittag. Also so eine Faszination und Vorbehalte eigentlich zugleich gegen Schliemann. Ist das da drin?
Absolut, ja. Der war irgendwie, der hatte ein irrwitzig buntes Leben. Der hat Homer als Autofiktion gelesen. Und man konnte ihm nicht so richtig trauen. Also er hat sich auch wahnsinnig die Welt so ein bisschen so gemacht, wie sie ihm gefällt. Wir sagen alle heute noch, der Schatz des Priamus, den er in Troja gefunden hat, obwohl schon zu Lebzeiten klar war, das ist gar nicht der Schatz des Priamus. Heute wäre der Influencer und der hätte wirklich sehr, sehr viele Follower.
Ja, er hatte eine große Stärke für die Inszenierung, ja, auch von seinen Funden, ne? Von seiner Person auch.
Absolut, so genau. Und das war auch was man ihm in Deutschland nicht so richtig, das hat man ihm eher übel genommen. Also die Deutschen haben so ein bisschen mit ihm gefremdelt, war kein Intellektueller, hatte quasi gar keine Bildung, also hat kein Abitur gehabt, hat nichts studiert, war Kaufmann, kam aus extrem armen Verhältnissen, aus einer Alkoholikerfamilie und hat sich so, war so ein Self-Made-Man. Die Amerikaner und die Engländer, die mochten ihn viel mehr. Aber ich fand das alles mega spannend. Also dieses Ganze, also Troja entdeckt er eben auch erst mit Mitte 50 und das Leben davor, da hatte er zum Beispiel eine Bank im Goldrausch von Sacramento, er war Richter in St. Petersburg, er hatte eine russische Frau, er hatte eine griechische Frau, seine griechischen Kinder heißen Agamemnon und Andromache Schliemann, er hat eine Wahnsinnsvilla in Athen sich gebauen lassen, wirklich aus Marmor, Kristall und glitzernd, wirklich toll, das ist heute das Numismatische Museum. Kann man mal hingehen, ist komplett leer, sind nur drei Leute drin, aber die Villa ist sehr eindrücklich und all das zusammen, diese ganzen Geschichten, die er wirklich erlebt hat und die er teilweise auch sich ausgedacht hat, das war natürlich, es ist so eine Steilvorlage für einen Schriftsteller gewesen, dass ich einfach zugegriffen habe.
Sie beginnen den Roman dann ja, Gregor Sander, also Sie beginnen bei dem Kind Schliemann, mit dem neunjährigen Schliemann da in Ankershagen in der Nähe von Schwerin. Sie haben ein bisschen beschrieben, wie der aufgewachsen ist. Ja. Dann kommt er ja auf einmal zu unglaublich viel Geld. Ja. Wie macht er das genau? Er hat so ganz verschiedene Jobstationen, er ist irgendwie Kaufmann, aber der muss unglaublich gerissen, genau, schlau gewesen.
Ja, also das ist der Punkt. Er hatte keine Bildung, aber war wahnsinnig intelligent. Also er war zum Beispiel ein Sprachgenie, hat über 20 Sprachen fließend gesprochen. Also er konnte sich die so aneignen. Ich weiß nicht, es ist absolut nicht nachvollziehbar. Manchmal hat er nur 6 Wochen für eine Sprache gebraucht. Und das hat ihm in damaliger Zeit natürlich sehr geholfen. Er hat angefangen als quasi wie ein Lehrling bei einem Kaufmann in Amsterdam und ist dann, weil der gemerkt hat, der spricht so schnell Holländisch, der spricht so schnell Französisch, der spricht so schnell Russisch, dann hat der den einfach eingesetzt. Und dann hat Schliemann, als er nach Petersburg geschickt wurde, ganz schnell gedacht, okay, ich arbeite zwar für den, aber ich arbeite auch in meiner eigenen Tasche. Und dann hat er die, ja, das ist ihm gar nicht so anders als heute. Es gab den Krimkrieg, wo Russland wurde boykottiert, wie heute auch. Also sie durften keinen Handel mit dem westlichen Europa treiben. Und dann hat er ihn die Sachen aus Tallinn und Königsberg nach Moskau und St. Petersburg gefahren und ist dadurch märchenhaft reich geworden. Auch in diesem Goldrausch im Übrigen, wo er eigentlich nur hingefahren ist, weil sein Bruder dort war und gestorben ist, $10.000 hinterlassen hat. Dann ist er da hingefahren, um das Geld abzuholen. Dann hat er aber ganz schnell gesehen, okay, die begraben hier zwar alle nach Gold, aber es gibt gar keine Bank, wo die das Geld tauschen können. Und dann hat er die Bank einfach aufgemacht, hat sein Geld, was er da schon hatte, verdoppelt in diesem einen Jahr. Und ja, absolut faszinierend.
Sie haben ein paar Stationen genannt, wo Schliemann einfach gelebt hat oder was er bereist hat. Mhm. Ne? Amsterdam, St. Petersburg, er reist nach Ägypten, nach China, nach Japan. Mhm. Er ist auch, das fand ich auch interessant, russischer und amerikanischer genau. Staatsbürger, also ein Weltbürger eigentlich. Genau. Was hat der für ein Verhältnis so zur Welt, die ja im 19. Jahrhundert war, die Welt ja auch noch viel größer als heute.
Ne? Ja, er ist eben überhaupt kein Nationalist, was schon mal so was sehr Besonderes ist als Deutscher im 19. Jahrhundert, sondern er hat das genutzt. Er musste Russe werden, wenn er Kaufmann sein wollte in St. Petersburg, dann ist er das einfach geworden. Hatte eine russische Frau, dann wollte er sich von da scheiden lassen. Das ging halt in Amerika sehr einfach, also ist er Amerikaner geworden. Und er hat die Welt mit sehr offenen, der war sehr ambivalent. Er war manchmal auch wirklich, also ein sehr unangenehmer Mensch, aber er war auch sehr offen und sehr interessiert, hat sich wirklich für alles interessiert, was es gab auf der Welt. Und das war, glaube ich, so eins sein großes Plus, was er hatte.
Sie sind Schliemann jetzt auch so richtig hinterhergereist für Ihr Buch, ne?
Absolut. Ich war auf Ithaka, wobei man heute nicht weiß, oder heute geht man eher davon aus, dass es nicht das historische Ithaka ist. Ich war in Athen, natürlich Mykene, Troja, in Pompeji, wo er kurz vor seinem Tod noch ist, und in Panama. Und ich mache das immer. Ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren für meine Bücher. Ich sitze so 4 Jahre an einem Buch, und wenn ich dann nur am Schreibtisch sitze, das ist nicht gut. Ich muss mal raus.
Und was machen Sie dann da, wenn Sie dann...
Ich laufe in Panama durch den Dschungel, also durch das bisschen Dschungel, was da noch ist, und versuche mir das vorzustellen. Es gab den Panama-Kanal noch nicht. Panama war ein unglaublich... Der normale Weg von New York nach San Francisco war damals um Kap Horn, unten um Chile, Argentinien rum. Oder man ging mehr oder weniger zu Fuß und mit Mauleseln quer durch Panama. Und das hat er gemacht, 2-mal. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich hin, das muss ich irgendwie sehen, das muss ich mir irgendwie vorstellen. Und auf diesen Reisen passiert immer irgendetwas, was normalerweise, wenn man nur Bücher, ich habe auch sehr, sehr viele Bücher gelesen, also ich habe Homer, die Odyssee und die Ilias gelesen, und das war nicht einfach, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Aber auch diese beiden Bücher sind natürlich in mein Buch mit eingeflossen. Also das geht bis zu Zitaten, aber man muss das natürlich alles überhaupt nicht kennen, um mein Buch lesen zu können. Mhm. Also ich habe das schon versucht so zu schreiben, dass jeder, der den Namen Schliemann schon mal gehört hat, das eben dann auch lesen kann. Aber für mich war das ein großes Vergnügen. Also wirklich diese Beschäftigung mit Homer, der jetzt durch die Odyssee bis Christopher Nolan ist, ist ja gerade auch wieder in aller Munde. Ich war, glaube ich, einer der bestvorbereitetsten Kinobesucher dort in dem Kino.
Ja, ich dachte eigentlich, Sie haben sich doch abgesprochen mit Christopher Nolan, oder? Ich meine, dass Ihr Troja-Buch genau rauskommt, wenn seine Verfilmung im Kino ist.
Ja, das war toll. Also ich habe das so vor 2 oder 3 Jahren, der lässt ja immer nicht viel raus. Also der sagt, erzählt nicht viel, was er macht. Aber vor 2 oder 3 Jahren kam das... Das ist erscheint, da war mein, also die großen Verlage planen natürlich auch weit vor. Also mein Erscheinungstermin war schon klar. Und ich habe aber gejubelt und habe gedacht, toll, dann haben meine Leserinnen und Leser alle schon die Odyssee gesehen. Weil wer hat sie wirklich schon gelesen, ne? Aber sie sind alle im Stoff, und das ist sehr schön. Obwohl er ein paar Sachen auch weggelassen hat, die Odyssee ist auch sehr zärtlich. Und von diesen zärtlichen Stellen hat er ein paar weggelassen. Zum Beispiel trifft Odysseus im Hades, also im Totenreich, seine Mutter, die eben gestorben ist in seiner Abwesenheit, von der er noch gar nichts weiß. Es ist eine irrwitzig rührende Szene. Nolan hat sie weggelassen, aber ich habe sie zitiert. In meinem Roman kommt sie vor.
Wie verhalten Sie sich denn überhaupt, Gregor Sander, wie halten Sie es mit den Fakten in diesem Buch? Ne? Ich muss sagen, ich bin da stellenweise so durchgeflogen, ich habe Ihnen das alles geglaubt. Also dann manchmal habe ich sowas nachgegoogelt, dann kommt so eine alte Liebe aus der Kindheit, kommt auch vor als Figur, die Minna. Mhm. Dann fängt man an zu googeln, sie hat wohl teilweise so einen historischen Vorläufer. Dann war ich schon kurz davor, Ihnen auch abzunehmen, dass Schliemann auch mit Dostojewski in der Kneipe war. Das ist jetzt wiederum gerade nicht meine Lieblingsszene, die ist jetzt gerade wieder nicht historisch, glaube ich, verbirgt. Wie haben Sie das gemacht in dem Buch?
Also Dostojewski und Schliemann haben zusammen in Petersburg gelebt, und dass man Dostojewski in der Kneipe treffen konnte, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt nur keinen Beleg dafür. Aber es ist, ich würde mal sagen, bei den Romanen, die näher an mir dran, an meinem Leben dran sind, wird man ja sehr oft gefragt, was hast du davon erlebt, was es war und so weiter. Bei diesen kann ich das ziemlich gut sagen. Also 70% würde ich mal sagen, sind real, ist wirklich Schliemanns, das ist absolut verbrieft, bis hin zu Zitaten aus Briefen in dem Roman. Aber 30% habe ich dann auch so ein bisschen dazu getan, wenn ich was Schönes am Wegesrand gefunden habe, was literarisch einfach sehr gut da reinpasste. Und das war für mich natürlich auch ein großes Vergnügen. Auch gerade, weil er so ein Geschichtenerzähler war, weil er sich eben ständig erlaubt hat, auch seine Vergangenheit, also was er so aus seiner Kindheit später macht, die wirklich schrecklich war mit diesem prügelnden Vater. Wenn man das später in seinen Büchern liest, dann klingt das alles viel toller.
Zentrales Kapitel 1873, also Schliemann ist tatsächlich bei dieser Ausgrabungsstätte in Troja, ja. Und da schreiben sie, wir lesen Tagebuch in ihrem Roman sozusagen von Schliemann und er überlegt gerade so, wie soll ich mich verhalten, wie soll ich mich inszenieren, sein großes Thema natürlich den Journalisten dagegenüber, und dann schreibt er den Satz, die Menschen lieben Geschichten und sie sollten sie bekommen.
Genau.
Ja, und der Geschichtenerzähler
absolut,
Schliemann wieder, ne?
Ja, und so habe ich das auch gedacht für mich. Also ich fand immer, dass man bei Schliemann ist, wenn man sich nur auf Troja und Mykene konzentriert, zu kurz, zu klein. Das ist auch schön, also wenn man sich für dieses Altertum und für Homer interessiert, aber das Ganze drumherum, dieser Wahnsinn, der geht schon mit dem ersten, also als er auf dem Weg nach Venezuela als junger Mann, er will eigentlich auswandern und dann geht das Schiff unter und er strandet in Tegel, in Holland, und es ist aber eigentlich gar nichts passiert, also es ist niemand gestorben und auch, aber er macht dann in einem Brief diesen Untergang, da sterben schon mal drei der Matrosen, und er macht das eben gerne größer, als es wirklich ist, und das hat mich fasziniert, also dass er auch, ja, auch dass er eben diesen Schatz findet und direkt sagt, das ist der Schatz des Priamos, oder auch den Schatz die Todesmaske des Agamemnon in Mykene, auch das sagen wir heute noch, es gibt Dokumentationen, immer wenn über Agamemnon gesprochen wird, eine französische Doku zum Beispiel auf Arte, immer wenn Agamemnon kommt, kommt diese Todesmaske. Aber wir wissen, es ist nicht Agamemnon, auf gar keinen Fall, nie gewesen. Schon zu Schliemanns Lebzeiten war das klar. Aber er hatte diese Macht, dass die Leute ihm einfach auch wahnsinnig viel geglaubt haben.
Haben Sie eigentlich, wenn Sie sich jetzt so lange auch mit Schliemann beschäftigt haben, Gregor Sander, haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, was der eigentlich sein ganzes Leben so ruhelos gesucht hat?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Er hat sich selbst gesucht, glaube ich. Er hat die Liebe gesucht, auf jeden Fall. Also das war extrem wichtig auch. Und er hat Anerkennung gesucht, glaube ich. Er wollte was Bleibendes. Und er wusste, er kann nichts. Also er hatte dieses irrsinnige Sprachtalent. Er hatte kein kreatives Talent. Also er konnte nichts der Welt von sich selber hinterlassen. Und man darf nicht vergessen, damals Mitte des 19. Jahrhunderts suchte ganz oder die halbe Welt nach Troja. Also es war wirklich ein großes Ding. Wo liegt dieses Troja? Und dann hat er sich quasi, das passt auch zu seiner Figur, einfach das Größte rausgesucht, was ging. Und zwar gegen alle anderen. Alle anderen waren fest davon überzeugt, dass das in Bonabashi liegt, ein kleines Dorf im Osmanischen Reich in der Nähe von Troja. Und auch das fand ich schon sehr beeindruckend, dass er da einfach so dagegen gehalten hat.
Und ein bisschen rabiater aber auch vorgegangen ist, einfach
absolut,
als alle anderen, ne?
Naja, das wird ihm heute immer noch so vorgeworfen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, er hat diesen Schliemann-Graben, also hat einfach einen Graben quer über diesen Hügel durchgehauen, einen tiefen Graben, was aus heutiger Sicht eine Katastrophe ist, archäologisch gesehen. Aber sehr, sehr viele haben zu der Zeit so gegraben. Also, dass man dann in Schichten gegraben hat und so weiter, das kam eben erst später. Und er hat das dann auch schnell begriffen. Also, er war unglaublich lernfähig und hat sich mit Dörpfeld, den großen Mann der deutschen Archäologie, den hat er sich quasi als junger Mann schon in sein Team geholt.
So, nach einem kleinen Nebenaspekt aus dem Buch frage ich Sie jetzt noch. Ich könnte mir aber vorstellen, das hat am meisten Spaß gemacht. Einmal natürlich den plattdeutschen Dialekt, den mecklenburgischen da, den Figuren auf den Leib zu schneidern. Und es kommen sehr viele traditionelle Gerichte vor in diesem Buch. Schwanenbraten, Kalbsbrägen, Selleriesalat, Bigbeeren mit Sahne und Roggengrütze. Das war auch so ein heimliches Projekt in dem Buch, oder? Besonders viele Gerichte aus Mecklenburg da unterzubringen?
Total. Also es gibt dieses wunderbare Buch einer Köchin aus dem 19. Jahrhundert im Hirnstor Verlag, im Rostocker Verlag. Und das habe ich schon ganz lange, das hatte meine Mutter schon im Regal. Und ich habe als Kind da immer drin geblättert, aber wer isst wirklich noch Kalbsbrägen oder Schwan oder solche Sachen?
Und Kalbshirn, ja, Kalbsbrägen,
das ist, genau,
ne?
Das muss man vielleicht nochmal zu sagen. Jawohl. Und dann habe ich, und jetzt habe ich endlich eine Verwendung dafür gefunden gehabt. Ich habe wahnsinnig viel daran gelesen, habe wahnsinnig immer gedacht, was machst du damit, was machst du damit? Das war toll. Das war wirklich auch sich vorzustellen, wie das zubereitet wurde, wie das gemacht wurde, wie das roch, wie das gekocht wurde. Irre toll und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Also Rezept anregen und einiges Wahres und dazu Ausgedachtes über das Leben von Heinrich Schliemann gibt es in Gregor Sanders aktuellem Roman Troja später Nachmittag. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Gregor Sander.
Ich danke auch.
Und das Buch Troja später Nachmittag ist erschienen im Penguin Verlag, hat 320 Seiten, kostet 24 Euro. Gerti Tetzner ist eine Autorin aus der DDR, die heute in Vergessenheit geraten ist. Sie gehörte zu der sogenannten Weiberrunde von Christa Wolf zum Beispiel, eine Runde, in der man sich übers Schreiben austauschte. Und mit ihrem Roman Karin W., da feierte Tetzner 1974 einen Erfolg. Ihr zweites Buch, das durfte dann aber nicht mehr erscheinen, wurde zensiert und erst heute, 45 Jahre später also, ist dieses Manuskript wieder aufgetaucht und wurde zum ersten Mal gedruckt. Die Autorin Gerti Tetzner ist mittlerweile fast 90 Jahre alt und trotzdem war sie bei der Vorstellung ihres Buches in Berlin dabei. Corinne Orlowski berichtet.
Im Aufbauverlag hält Lektorin Nele Holdack eine graue Kladde hoch wie einen Schatz. Darin hauchdünne, vergilbte Schreibmaschinenseiten der Autorin Gerti Tetzner. Der Durchschlag eines auf 1983 datierten Typoskripts.
Und das ist wirklich die eine Fassung von Gegenwind, die überlebt hat.
Die Schrift ist stark verblasst. Nachdem Tetzners Roman Karin W. im letzten Jahr wieder aufgelegt wurde, ist dieses Skript nun eine echte Wiederentdeckung, die Gerti Tetzner selbst vor kurzem gemacht hat.
Das Buch war bei einem Freund gebunkert. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das gab. Das ist erst später wieder aufgetaucht, als die Witwe von dem Kollegen den Schreibtisch aufräumte und da war das hinten drin, sonst wäre es überhaupt nicht da.
Damals wurden die Durchschläge unter der Hand weitergereicht.
Und wo die dann am Ende blieben, das wusste man nicht.
Gerti Tetzner hat Gegenwind vor über 45 Jahren geschrieben. Erzählt wird darin von Christina. Es ist die Geschichte einer Freundin Tetzners, einer Kindergärtnerin, die sie bei ihrem Kurs für schreibende Pädagogen kennengelernt hat. Christina baut ein Haus für Kinder und sucht nach Wegen, das rigide Erziehungssystem der DDR zu unterlaufen.
Das Gelände um ihr zukünftiges Kinderhaus erschien ihr weitläufig genug. Aber sein Umfeld sollte die Heiterkeit der Gärten wiedergewinnen, aus denen es gewachsen war. Sie suchte und fand 8 Birken, 3 Magnolien und 12 unbeschädigte Rosenbüsche.
Christina ist, so heißt es, grünsüchtig und holt immer mehr Bäume und Sträucher aus dem Stadtwald. Der Garten soll eine Oase werden, ein Ort für 160 Kinder, die sich abseits der Staatsideologie frei und lebendig fühlen sollen. Wo Karin W. die Verhältnisse noch realistisch präzise abbildet, bleibt im Gegenwind vieles im Wagen. Die Geschichte ist parabelhafter konstruiert, eine Ausweichbewegung wie bei Christa Wolf oder Franz Fühmann. Was die Stasi beunruhigte, der Text beinhaltet Tabuthemen. Die Folgen des Drills in Armee und im Leistungssport, die Lektüre verbotener Bücher und eben Fragen der Erziehung. Tetzner erinnert sich.
Die Pädagogen, die darauf achteten, dass die Kinder möglichst lebendig blieben, die hatten schon immer ihre Schwierigkeiten. Und wenn man in der Volksbildung damals arbeitete, da musste man schon ein bisschen schlitzohrig sein. Ne? Ja.
Das Besondere dieses Buches, es ist aus der Perspektive eines verunsicherten Mannes geschrieben. Hinrich ist zwar groß, hat aber eine dünne und hohe Stimme. Er schämt sich, wenn er spricht. Ausgerechnet ihn macht Tetzner zum Erzähler ihres Buches und nicht etwa Christina, die kluge, selbstbewusste Frau, um die sich alles dreht.
Und das habe ich gemacht, weil ich gemerkt habe, dass sie mir zu nahe war. Ich habe sie fast kritiklos gesehen, weil sie auch eine der wenigen war, die was riskiert hat und so drauf losging. Und in der Literatur ist das nicht gut, wenn man keinerlei Abstand hat.
Hinrich soll das Kinderhaus von Christina renovieren und wird ihr Liebhaber. Während er sich jedoch in seiner Düsternis eingräbt, kämpft Christina für ihre Kinder und Freunde. Gegenwind ist die Geschichte einer gescheiterten Utopie. Tetzners einstiger Verleger im mitteldeutschen Verlag fand, das sei der letzte Dreck, lehnte es ab. Das Buch fand einen Verlag im Westen. Doch eines Abends klingelte ein Stasi-Offizier an Tetzners Tür und machte deutlich, wenn der Roman dort erscheine, könne sie gleich mit in den Westen gehen. Um ihre Tochter zu schützen, zog Tetzner das Skript zurück. Trotzdem grämt es sie nicht, dass es so lange gedauert hat, bis Gegenwind erscheinen konnte.
Puh, es ist ganz schön, aber es regt mich nicht mehr so sehr auf. Aber es ist schon traurig, wenn ein Buch nicht zu der Zeit erscheint, wo es diskutiert werden müsste. Und das ist halt nicht passiert. Ja.
Gerti Tetzner ist mit 89 Jahren erfrischend geradeaus. Mit Gegenwind erscheint jetzt eine Art Zeitkapsel. Thema, Erzählhaltung und wie der Roman das Lebensgefühl einfängt, all das macht ihn zu einem Solitär in der Literatur aus der DDR. Gefärbt von den Verhältnissen Anfang der 80er Jahre und Tetzners Angst vor einem Krieg ist es ein erstaunlich lebensbejahender Text. Das mag an Tetzners hellem Blick für den Alltag am Menschen liegen.
Der Umgang mit Kindern, man kann nicht daran denken, dass jetzt Krieg sein könnte. Wenn man mit Kindern umgeht, muss man konstruktiv leben. Und das baut einen dann auch mit auf.
Für Lektorin Nele Holdack war die Arbeit mit ihr ein Geschenk.
Ich war im Grunde total erstaunt, was für ein fertiges Buch ich hier finde. Also, und dann ist es natürlich etwas sehr Besonderes. Meistens, wenn man solche alten Manuskripte findet, dann ist der Autor, die Autorin nicht mehr da, mit der man darüber sprechen kann.
Gerti Tetzner ist da und wach und sympathisch und eitel. Im November wird sie 90 Jahre alt und hat wieder begonnen zu schreiben an ihrem dritten Roman.
Schon in neuen Projekten also ist die Schriftstellerin Gerti Tetzner. Wir können jetzt erstmal ihren zweiten Roman lesen, der ist 45 Jahre nach der DDR-Zensur erschienen. Gegen Wind heißt er, von Gerti Tetzner. Im Aufbau Verlag finden Sie das Buch. 240 Seiten, 24 Euro. Lange bevor Samuel Beckett als Autor des absurden Theaters berühmt wurde und lange bevor er den Literaturnobelpreis gewann, da reiste Samuel Beckett durch Nazi-Deutschland. Ab Oktober 1936 fuhr der Ire für mehrere Monate einmal von Nord- nach Süddeutschland. Er hat sich dabei für verschiedene Museen interessiert, vor allem aber einfach für den Alltag in der Diktatur. Seine Beobachtungen hat Samuel Beckett in einem Tagebuch festgehalten. Das ist das erste und einzige Tagebuch, das er in seinem ganzen Leben geführt hat. Und das ist jetzt zum ersten Mal veröffentlicht worden. Herausgeber Oliver Lubrich hat im Deutschlandfunk direkt einen Einblick in Beckets German Diaries gegeben.
Also Beckett berichtet von einem Gespräch mit Claudia Ascher, einer jungen Deutschen, und er schreibt Folgendes. Speaks of the new Lebensanschauung as for her Erlösung. Solid block of Leben, Fühlen, Wollen, Denken verpönt, urges me to abdicate Abstand and plunge into the Abgrund. Und kurz darauf fasst er das Gespräch zusammen und sagt, her Kraft durch Freude Conversation kills me. Also ihre Kraft durch Freude Unterhaltung macht mich fertig. Ja? Daran merken wir Verschiedenes. Erstmal, wie gut Deutsch Beckett konnte und wie genau er beobachtet, wie sich die deutsche Sprache verändert durch den Faschismus und wie auch Menschen, die ihm zum Teil ganz unverdächtig erscheinen oder für die er Sympathien sogar hat, unwillkürlich das Nazi-Vokabular übernehmen.
Das ganze Interview mit Oliver Lubrich, dem Herausgeber von Samuel Beckett's German Diary, das finden Sie in der DLF-App. Und am Sonntag gibt es in unserem Schwesternprogramm, dem Deutschlandfunk, eine ausführliche Rezension zu Samuel Beckett's Tagebüchern aus Nazi-Deutschland ab 16.10 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kall ist eine kleine Gemeinde in der Eifel, gut 11.000 Menschen leben dort. Auf der literarischen Landkarte von Deutschland, da hat Kall die Präsenz einer Metropole. Zu verdanken ist das Norbert Scheuer, der Schriftsteller lebt seit Jahrzehnten in Kall, lässt dort viele seiner Romane spielen und er lädt diesen kleinen Ort richtig mit einer globalen, ja oft auch sogar mit einer magischen Bedeutung auf. Ob auch sein neues Buch Holunderholz dieses Eifel-Universum fortschreibt, das weiß Kritiker Jörg Margenau. Guten Morgen, Herr Margenau. Genau.
Guten Morgen, hallo.
Sind wir denn in Norbert Scheuers neuem Buch, sind wir wieder in der Eifel?
Das ist, glaube ich, gar nicht anders denkbar bei ihm, als genau dort immer wieder zu landen. Es ist nicht nur Kall, sondern es ist auch der Familienkosmos der Arimonts, der auch schon in vielen, vielen Büchern eine Rolle gespielt hat. Diesmal ist der Ich-Erzähler ein Nachkömmling dieser Familie. Wir sind auch wieder im Supermarkt von Kall, dort speziell in dem Café, das zum Supermarkt gehört. Und da sitzen immer die alten Leute und stecken ihre Köpfe zusammen und erinnern sich an früher, wie es mal war. Das ist alles, wie man es kennt. Und aber jedes Mal macht ja Scheuer was anderes draus oder holt eben aus diesem Supermarktcafé als Ursprungsort andere Geschichten zum Vorschein. Dieses Mal geht es um ein altes Magnetophon, ein Tonbandgerät von 1938. K3 hieß das. Für die Wehrmacht wurde das auch benutzt. Und da sind drei Bänder, die eine Rolle spielen, auf denen allerdings vor allem Rauschen und Knacken und Worte, einzelne Sätze zu hören sind, aus denen sich nach und nach dann die Geschichte zusammensetzt.
Und dieses Magnetophon, das kommt irgendwie in die Hände von diesem Nachkömmling, dem Erzähler von diesem Roman.
Ja, das ist der Johann Arimont und seine Mutter Isabelle, die ist kurz zuvor gestorben und die besaß dieses Magnetophon, das wiederum von deren Vater, also vom Großvater des Ich-Erzählers abstammt. Das war der Justus Arimont und der wird aber hier nur der Oberst genannt. Der war irgendwie auch beim Militär, ist eine rätselhafte Figur. Seine Stimme ist auch auf diesem Tonband drauf. Es sind dann aber auch noch andere Leute da, die da eine Rolle spielen. Vor allem ein dubioser Schwarzhändler Vincent Tini heißt der. Was da genau passiert, das ja, es ist, wie gesagt, mehr Andeutungen. Dann gibt es noch eine junge Frau, die heißt Rose und hat eine Gaumenspalte und kann eigentlich gar nicht sprechen, aber Flöte spielen. Das Holunderholz, das ist eine Flöte, die da immer wieder erklingt auf diesen Bändern. Es ist also eine Geschichte, die, so viel weiß man von Anfang an, etwas zu tun hat mit einer Katastrophe, die in der Eifel passierte, in der Stadt Brüm 1949. Da sind ehemalige Bunker der Alliierten mit Sprengstoff gefüllt worden, Bunker der Nazis von den Alliierten mit Sprengstoff gefüllt worden und explodiert. Und da hat es einen ganzen Berg weggesprengt und die Stadt Brüm ist eigentlich komplett zerstört worden. Und es dauerte Jahre, das alles wieder aufzubauen. Und mit dieser Urkatastrophe in der Region hat die Geschichte, die sich da mehr andeutet, als wirklich entwickelt zu werden, zu tun.
Und das findet heraus, dieser Ich-Erzähler Johann, haben Sie jetzt gesagt, heißt er von diesem Roman. Ja. Was ist denn das für eine Figur?
Das ist die Gegenwartsebene, aus der heraus er agiert und immer wieder diese Bänder abends abhört. Er ist ein merkwürdiger Kerl. Er wohnt nicht in Kall, sondern in Köln. Er ist weggezogen, wohnt da am Rande der Großstadt in einer Plattenbausiedlung. Er liebt die Anonymität. Er ist unverheiratet, hat eine Geliebte, die aber ihrerseits verheiratet ist, den immer wieder wegschickt und dann doch wieder zu ihm kommt, an der er sehr stark hängt. Er geht zu einer Prostituierten, die im Block gegenüber wohnt, wo er auch immer durchs Fenster sehen kann. Er besucht die Autobahnraststätte, die fußläufig zu erreichen ist und sitzt da in der Nacht oder geht in der Kiesgrube spazieren und er arbeitet in einem IT-Unternehmen und hat dort mit einer Software zu tun, die fehlerhaft ist und die offenbar manipuliert wurde. Da entwickelt sich auch so etwas wie eine Kriminalstory dann allmählich. Und in seiner Freizeit hört er die Bänder ab und das ist dann so auf diese Weise miteinander verbunden, dass wir immer in der Gegenwart dieser merkwürdigen, wirklich rätselhaften Gestalt sind und in die sehr seltsame, dunkle, dubiose Vergangenheit eintauchen, ohne so richtig ergründen zu können, was da nun eigentlich zu hören war. Es ist auch so, dass wir nicht tatsächlich das erzählt bekommen, was auf den Bändern zu hören ist, sondern der Ich-Erzähler erfindet die Szenen dazu. Er denkt sich, was da hätte sein können. Und die Figuren gewinnen so ein Leben, was aber in dem Rauschen der Tonbänder gar nicht wiederzufinden wäre.
Okay, macht es für uns als Leserin natürlich alles noch nebulöser, wenn jetzt wir auch noch so einen unzuverlässigen Ich-Erzähler da haben, der sich Teile dazu ausdenkt. Wie ist das denn zu lesen? Also wie finden Sie es denn? Also wie Sie es nacherzählend haben? Ich bin mir nicht sicher. Es klingt ziemlich nebulös.
Es ist sehr nebulös und die vielleicht zur Holunderflöte auch noch ein Wort. Da heißt es, sie klingt nicht wie ein Instrument, sondern so, als würde etwas antworten, ein Luftstrom eher, ein Atemgeräusch. Also auch da wird schon eigentlich durch das titelgebende Instrument gezeigt, wie er auch erzählt. Es ist tatsächlich immer eher das Umkreisen, das Andeuten. Und in einem Nachwort ganz am Ende, da hat er... Ja, da führt eigentlich der Ich-Erzähler sich selber als Schriftsteller vor. Das führt aus der Fiktion in das reale Norbert-Scheuer-Leben hinein. Und da sagt er, ihm habe kein zielgerichtetes Schreiben vorgeschwebt, sondern ein tastendes Umkreisen. Mir war es etwas zu viel davon, muss ich sagen, diese Geheimnis, Entwerferei, etwas mehr Zielstrebigkeit, etwas weniger Wiederholungen, auch diese nächtlichen Gänge und die Motive wiederholen sich, wiederholen sich, wiederholen sich. Er beobachtet ein Falkennest vorm Fenster und wie die Falken aufgezogen werden. Auch das kommt immer wieder vor. Aber das ist Absicht, ja. Man kann ihm das gar nicht vorwerfen, dass da irgendwie das Erzählen um sich selbst kreist, sondern das ist die Absicht und man muss da schon sehr viel Lust auch am Enträtseln oder auch mit Rätsel und Geheimnisleben haben, um mit diesem Buch was anfangen zu können. Denn es bleibt bis zu Ende nicht ganz klar, was diese Figuren damals eigentlich getan haben und was das Ganze mit der Sprengstoffkatastrophe dann zu tun hatte. Das ist, also ich hätte da gerne etwas mehr Zielstrebigkeit und ein etwas zupackenderes Erzählen mir gewünscht.
Im neuen Roman von Norbert Scheuer, der heißt Holunderholz, ist im Verlag C.H. Beck erschienen. 266 Seiten, 26 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Jörg Margenau. In Skandinavien, da wird gern zusammengeschrieben. Der schwedische Krimiautor Michael Hjort zum Beispiel, der sucht immer wieder neue Schreibpartner. Jetzt hat er sich zusammengetan mit einem Kollegen aus Island, Bjarne Thorsson. Und gemeinsam haben sie eine neue Krimireihe gestartet. Ein Ermittlerduo ist da in Reykjavik, den Verbrechen auf der Spur. Schlafende Vulkane heißt der Auftaktband und der steht aktuell auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste. Jurymitglied Sonja Hartl weiß, was dieses Buch so besonders macht.
Neue Krimis.
Die Polizistin Helga bekommt es in Island mit ihrem ersten großen Fall zu tun. Eine Frau wurde ermordet und vieles deutet darauf hin, dass sie das erste Opfer eines Serientäters ist. Also macht sie sich mit dem wortkargen Verkehrspolizisten Bjarki daran, den Täter zu finden. Soweit so typisch ist die Ausgangssituation von Schlafende Vulkane, bei dem sich der schwedische Autor Michael Hjort mit seinem isländischen Kollegen Bjarni Thorsson zusammengetan hat. Aber dennoch ragt dieser Titel für mich aus dem Nordic Noir allerlei heraus. Ein Grund: die Hauptfiguren. Denn Helga ist in Schweden aufgewachsen, sie hat vorher als Sozialarbeiterin gearbeitet und ist nun als Anfängerin bei der isländischen Polizei. Und Bjarki ist auf den ersten Blick so ein typisch schweigsamer Isländer, der die Stadt eher weniger mag, gerne für sich ist und durch die Natur streift. Und diese Verbindung aus Island-Neuling und Island-Kenner ist ja schon in der Krimireihe der finnischen Autorin Satu Räämö sehr erfolgreich. Denn man bekommt einfach verschiedene Zugänge zu dem Land. Da ist der erfragende, abgleichende Blick von Helga und dann dieser fest verankerte, selbstverständliche Blick von Bjarki. Dazu aber sind Helga und Bjarki lebenserfahren. Sie haben schon Dinge erlebt, sie haben Verletzungen erlitten und das beeinflusst natürlich ihr Verhalten. Und als sie dann merken, irgendwie mögen sie sich schon, nähern sie sich doch sehr, sehr zögerlich einander an. Schon diesen Hauptfiguren merkt man an, dass sowohl Hjort als auch Thorsson Drehbücher schreiben. Dazu kommen dann aber noch Nebenfiguren, bei denen sich bereits einige Geschichten andeuten, die dann in den weiteren Teilen erzählt werden können. Und auch eine Erzählweise, die, ja klar, routiniert ist. Sie ist gut, sie ist spannend. Es gibt wechselnde Kapitel aus unterschiedlichen Perspektiven, aber immer dann auch wieder so einige wirklich schöne Szenen. Da habe ich die Serienverfilmungsbilder schon regelrecht vor mir gesehen. Und der Kriminalfall bewegt sich im Rahmen dessen, was man so kennt und greift einige aktuelle Themen gesellschaftskritisch auf. Der Täter bewegt sich in der Manosphere, er hasst Frauen, bestimmte Frauen. Selbst im fortschrittlichen Island gibt es also solche Typen, die nicht an Gleichberechtigung glauben. Damit hat Schlafende Vulkane also alles, was ich von einem guten Nordic Noir erwarte. Aber ganz ehrlich, den zweiten Teil will ich vor allem lesen, weil ich wissen will, wie es mit Helga und Bjarki weitergeht.
Schlafende Vulkane von Michael Hjort und Bjarni Thorsson wurde aus dem Schwedischen übersetzt von Wiebke Kuhn. Der Krimi ist im Wunderlich Verlag erschienen. 477 Seiten, 24 Euro. Und auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste steht Schlafende Vulkane auf Platz 7. Die vollständige Liste mit allen 10 Titeln, die finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie die Krimi-Bestenliste jeden Monat bequem und ganz persönlich in Ihr Mail-Postfach bekommen möchten, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.